Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, Sie haben es eben in den Nachrichten gehört, die Einigung zwischen Russland und der Ukraine über Getreidelieferungen. Ist nun die Gefahr einer Hungerkrise gebannt? Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber, der Staat steigt bei Uniper ein, dem Gasimporteur. Die Rettung funktioniert aber nur, wenn der Konzern die Kunden zur Kasse bitten kann. Und so müssen nun auch die Kunden gerettet werden. Jörg Münchenberg dazu.
Am Ende war es also Chefsache. Für die Bekanntgabe der Details zur Uniper-Rettung hat Bundeskanzler Olaf Scholz extra seinen Allgäu-Urlaub unterbrochen. Zu wichtig ist der größte deutsche Gashändler, der wiederum über 100 Stadtwerke beliefert für die deutsche Energieversorgung. Jetzt also steigt der Staat mit 30% bei Uniper ein und zahlt pro Aktie 1,70 Euro, deutlich weniger als der aktuelle Börsenkurs. Zudem zeichnet der Bund eine Pflichtwandelanleihe über 7,7 Milliarden Euro, die später dann in echtes Eigenkapital umgewandelt werden soll. Schließlich wird die Kreditlinie bei der staatlichen KfW-Bank deutlich aufgestockt von derzeit 2 auf 9 Milliarden Euro. Unter dem Strich lässt sich der Staat die Uniper-Rettung also 15 Milliarden kosten. Doch die seien gut angelegt, betonte der Bundeskanzler.
Alle Maßnahmen zusammen werden dazu beitragen, dass das Unternehmen jetzt in der Lage ist, stabil alle notwendigen Investitionsentscheidungen, alle notwendigen Einkaufsentscheidungen und auch alle notwendigen Entscheidungen für die Fortführung des Unternehmens zu treffen und stabil in die Zukunft blicken kann.
Aber auch auf die Gaskunden kommen mehr Belastungen zu. Denn Uniper sowie alle anderen Gasimporteure können ab Herbst ihre deutlich höheren Beschaffungskosten zu 90% auf die Kunden abwälzen. Eine notwendige Maßnahme, so die Regierung. Denn andernfalls würde auch das Uniper-Rettungspaket verpuffen, weil das Unternehmen bislang seine höheren Beschaffungskosten nicht an die Kunden weitergeben darf. Noch ist offen, ob die Preissteigerungen erst im Oktober oder bereits im September greifen werden und wie hoch letztlich die Mehrbelastung wirklich ausfallen wird. Scholz machte dazu heute folgende Rechnung auf.
Je nachdem, wie viel neu beschafft werden muss, kann das zu einer Erhöhung der Gaspreise um 2 Cent führen, die dann weitergegeben werden. Und je nachdem, wie groß der Haushalt ist, wird das durchaus auch spürbar werden dann für die einzelnen Haushalte, wenn es um Bürgerinnen und Bürger geht. Das kann schon sein, dass damit nochmal zusätzliche Belastungen verbunden sind, die 200 oder 300 Euro für eine vierköpfige Familie im Jahr betragen können.
Immerhin könnte durch die Umlage, die letztlich nur die Entwicklung an den Energiebörsen nachzeichnet, auch der Einspardruck nicht zuletzt bei den Haushalten verstärkt werden, hofft die Regierung. Gleichzeitig will die Ampel aber auch gegenhalten mit einem neuen Entlastungspaket.
You'll never walk alone. Dass wir gemeinsam die schwierigen Zeiten bewältigen, dass wir zusammenhalten, das ist entscheidend. Niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen. Keine einzelne Bürgerin, kein einzelner Bürger, auch nicht die Unternehmen in diesem Land.
Konkret soll es zu Beginn des neuen Jahres eine große Wohngeldreform geben. Dazu soll der Kreis der Berechtigten deutlich ausgeweitet werden. Ausdrücklich nannte der Bundeskanzler dabei auch Rentnerinnen und Rentner. In diese Wohngeldreform soll zudem ein Heizkostenzuschuss integriert werden, von dem dann auch Studenten profitieren sollen. Schließlich ist vorgesehen, mit dem 1. Januar auch das neue Bürgergeld als Ersatz für die Hartz-IV-Leistungen einzuführen. Die Details dazu stehen allerdings noch nicht fest. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, hatte dazu in dieser Woche nur erste Eckpunkte präsentiert. Zugleich stellte der Bundeskanzler heute auch ein Moratorium bei unbezahlten Energierechnungen sowie weitere Hilfen für energieintensive Unternehmen in Aussicht. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse soll trotz der zu erwartenden Mehrausgaben ab dem kommenden Jahr dennoch wieder eingehalten werden.
Jörg Münchenberg war das zum Rettungspaket für Uniper und zu den Entlastungsplänen für Bürgerinnen und Bürger. Und Themenwechsel. Die EZB hat eine Zinserhöhung beschlossen, die erste seit 11 Jahren, die höher ausfiel, als erwartet worden war. Was bewirkt nun diese Zinsentscheidung konkret? Hilft sie gegen Inflation? Gibt es wieder Geld für Spareinlagen? Verschwinden die Negativzinsen? Mischa Erhardt zu den Fragen nach dem Zinsbeschluss.
Zunächst einmal liegt die Logik auf der Hand. Zinserhöhungen der Zentralbank führen in allen möglichen Bereichen der Finanzmärkte zu steigenden Zinsen. Das ist schließlich Sinn und Zweck der Übung.
Na, zunächst einmal wird es natürlich zur Normalisierung der Zinsen führen. Wir werden als Sparer erleben, dass die Negativ- oder die Strafzinsen diese Rolle nicht mehr haben, weil es einfach nicht mehr geben wird. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für viele.
Sagt Michael Hüter, der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. In den vergangenen Jahren waren es mit den Nullzinsen der Notenbank maue Zeiten für Sparer. Das Ersparte auf der Bank warf, wenn überhaupt, nur mickrige Summen ab. Gleiches galt für Investitionen in Anleihen, etwa von Staaten. Vermögende Kunden mussten zudem sogar oft in Form sogenannter Verwahrentgelte bei den Banken draufzahlen. So hatten viele Institute die von der Europäischen Zentralbank erhobenen Negativzinsen an ihre Kunden weitergereicht.
Die Verwahrentgelte sollten sich jetzt in Luft auflösen,
sagt Nils Nauhauser, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Man muss sagen, das ist ein Problem, was eher nur sehr Wohlhabende betrifft, die mehr als 50.000 Euro auf der Bank liegen haben. Wer so einen Vertrag hat, der sollte natürlich dann bei der Bank auch direkt anklopfen und sagen, hört mal, EZB hat die Zinsen angehoben, jetzt bitte streicht diesen Passus aus der Verwahrentgeltvereinbarung.
Darüber hinaus allerdings dürften sich die Vorteile für Sparerinnen und Sparer in engen Grenzen halten. Darauf verweist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, Marcel Fratscher.
Viele vergessen, dass das, was für die Sparerinnen und Sparer wichtig ist, ja gar nicht nur das ist, was sie auf dem Sparkonto bekommen, sondern eben auch die Inflation. Und selten in den letzten 50 Jahren war der Zins niedriger und gleichzeitig die Inflation höher. Deshalb gibt es hier überhaupt keinen Grund jetzt zur Entwarnung. Ganz im Gegenteil, Sparen auf dem Sparkonto ist schlechter denn je. Also wir verlieren mehr an Kaufkraft denn jemals zuvor.
Und das dürfte sich so schnell auch nicht ändern. Denn eine Inflation von aktuell rund 8% bedeutet eben, dass die Kaufkraft jedes Jahr um diese 8% nachlässt und mögliche kleine Sparzinsen das bei weitem nicht aufheben können. Nach Studien des DIW müssen Sparerinnen sich langfristig auf einen Realzins von 0 einstellen, wo Inflation und Sparzinsen sich also die Waage halten. So bleibt dann das Ersparte zwar, es wird aber auch nicht mehr. Gesellschaftlich relevant ist hier auch die Tatsache, dass rund 40% der Menschen in diesem Land überhaupt keine Ersparnisse haben. Andererseits ist sicher, dass diejenigen, die in der komfortablen Situation sind, sogar über den Häuslebau oder den Immobilienkauf nachzudenken, mit Zinserhöhungen tiefer werden in die Tasche greifen müssen.
Wir sehen schon jetzt, dass die steigenden Zinsen, die ja auch in den letzten Monaten schon angestiegen sind, der Hypothekenzins hat sich fast verdreifacht in Deutschland, dass es dann teurer wird, beispielsweise ein Eigenheim zu erwerben oder ein neues Eigenheim zu bauen.
In den vergangenen Jahren hatten es Häuslebauer und Immobilienkäuferinnen vergleichsweise gut, was die Kreditfinanzierung betrifft. Denn mit den Nullzinsen der Europäischen Zentralbank blieben auch die Zinsen für alle möglichen Darlehen wie Baukredite niedrig. Im Vorfeld der Zinserhöhung haben die Bauzinsen seit Januar bereits spürbar angezogen. Allerdings liegen sie immer noch vergleichsweise niedrig, sodass sich der Hausbau oder Kauf durchaus lohnen kann, wenn man dazu in der Lage ist. Marcel Fratscher.
Wenn der Wert beispielsweise eines Eigenheims deutlich an Wert gewinnen wird oder vermutlich gewinnen wird, dann kann selbst bei den jetzigen Zinsen, die ja noch immer sehr niedrig sind, durchaus auch so ein Kredit, eine Investition in ein Eigenheim durchaus lohnend sein.
Schließlich sollte man nicht vergessen, dass die Zinswende allgemein Kredite verteuert, auch etwa für Unternehmen. Als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind damit indirekt die meisten Menschen betroffen, wenn es für die Unternehmen teurer wird, Kredite etwa für Investitionen aufzunehmen. Das wiederum ist auch ein Grund dafür, dass die Europäische Zentralbank so lange gezögert hat, an der Zinsschraube zu drehen. Zu stark steigende Zinsen nämlich bergen in letzter Konsequenz das Risiko einer Rezession und die kann unter anderem zu mehr Arbeitslosigkeit führen.
Mischa Erhardt war das und beim Geld und den Geldanlagen bleiben wir. Jetzt geht es um das Geld, das Menschen Wohnungsbaugenossenschaften geben. Denen gehören immerhin 10% aller Mietwohnungen in Deutschland und sie verfügen über erhebliche Reserven. Sie könnten also ihren Beitrag zum Wohnungsmangel leisten. Was aber, wenn sie das nicht tun? Michael Braun beleuchtet den Fall einer Genossenschaft im Taunus, die bemerkenswert wenig baut.
Sicher, nicht alle GenossInnen wollen sofort in eine Genossenschaftswohnung ziehen. Manche sind noch Jugendliche und sammeln Wartezeit. Manche leben noch im Eigenheim und wollen erst später, im Alter, eine Wohnung, bei der kein Eigentümer Eigenbedarf anmelden kann, eine Genossenschaftswohnung eben. Aber wenn für gut 5.000 Mitglieder nur knapp 2.500 Wohnungen zur Verfügung stehen, scheint die Versorgungsquote schon sehr gering. So sieht es etwa bei der Hochtaunusbau aus, der führenden Wohnungsbaugenossenschaft in Bad Homburg, nördlich von Frankfurt am Main. Bernd Vorläufer-Germer, Genosse und Mitglied der Vertreterversammlung, würde selbst gerne in einer Genossenschaftswohnung leben, aber die Angebote haben bisher nicht gepasst.
Wir haben mehrmals versucht, also eine Wohnung zu bekommen. Das Problem war, dass entweder die Entfernungen zu weit gewesen sind von unserem Sohn, der in der Jakobistraße wohnt, oder aber, dass die Preise zu hoch waren.
In welchem Bereich bewegten sich die Preisangebote?
Das waren mit einer Ausnahme alles Neubauten, ca. 12,50 Euro in der Größenordnung. Und das ist für uns zu hoch gewesen. Wir sind Rentner und bei uns ist der Bewegungsspielrahmen doch begrenzt.
Die Hochtaunusbau ist nun 75 Jahre alt. Früher, in den 1950er Jahren, konnten mehr als 90% der Mitglieder mit Wohnungen versorgt werden. Jetzt sind es weniger als 50%. Das hat viele Gründe. Die Subventionen im sozialen Wohnungsbau ließen im Laufe der Jahrzehnte nach, die Ausgaben für Sanierungen stiegen, auch zu Lasten des Neubaus. Die moderaten Mieten der Genossenschaft, im Schnitt knapp 40% unter den Mieten am freien Markt, zogen viele Mitglieder an, die Bauleistung konnte nicht mithalten. Zudem mussten die Mitglieder früher nur geringe Geschäftsanteile zeichnen, brachten also wenig Eigenkapital in die Genossenschaft ein und Anreize, mehr Anteile zu zeichnen, hat der Aufsichtsrat lange unterbunden. Bis 1983 waren Dividenden tabu, 36 Jahre lang. Dass die Genossenschaft dennoch sehr reich ist, jetzt liegt am Bad Homburger Immobilienmarkt. Viele Heilquellen, grüne Kurstadt, Standort von Spielbank und zwei DAX-Konzernen der Fresenius-Familie, gut mit S- und Autobahn an Frankfurt angebunden, ein von Bankern bevorzugter Wohnort, der abends von den frischen Fallwinden des nahen Taunus bestrichen wird. Hier kannten die Bodenpreise seit den 1950er Jahren nur eine Richtung, nach oben, ebenso die Wohnungspreise. Doch die Baugenossenschaft weist ihre Grundstücke in der Bilanz mit den Einkaufspreisen aus, mit Preisen also zum großen Teil aus den 1950er Jahren. Und da zwei Drittel ihrer Häuser aus den Jahren vor 1970 stammen, wurden sie über viele Jahre abgeschrieben. Auch sie sind also bilanziell wenig wert. Der Marktwert von Grundstücken und Immobilien dagegen ist hoch. Die Differenz nennt man stille Reserven. Und die betrugen vor 5 Jahren knapp 257 Millionen Euro. Mittlerweile schweigt sich die Genossenschaft über ihre stillen Reserven aus. Sie dürften bei weit mehr als 300 Millionen Euro liegen. Ein Einzelfall? Nein, sagt Michael Pannen, der die Steuerberatung des VDW betreut, des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen.
Die Höhe der stillen Reserven ist aber unterschiedlich ausgeprägt. Ursächlich kann beispielsweise ein Wohnungsbestand sein, der zu einem großen Teil bis vollständig abgeschrieben ist, aber bei entsprechender Modernisierung heute über einen relevanten Verkehrswert verfügt. Vor allem Grundstücke können, je nach Standort, hohe stille Reserven enthalten. Da die Unternehmen keine regelmäßige Verkehrsbewertung durchführen und dies auch nicht müssen, existieren keine verlässlichen Zahlen zur Höhe stiller Reserven in Wohnungsunternehmen. Meine persönliche These lautet, jedes Wohnungsunternehmen, wenn nicht gerade als börsennotiertes Unternehmen nach IFRS bilanzierend, dürfte aufgrund der dargestellten Zusammenhänge über stille Reserven verfügen.
Die Genossenschaftswissenschaft hat eine klare Meinung zu hohen stillen Reserven. Die Juristen Volker Beutin und Verena Klappstein haben dazu eine gründliche Analyse zur Kapitalerhaltung und Überschussverwendung im Genossenschaftsrecht vorgelegt. Sie kommen zu dem Ergebnis:
Auf keinen Fall darf aber eine kapitalverfettete Genossenschaft entstehen, die weithin für sich selbst und zum Vorteil der von ihr Beschäftigten wirtschaftet. Deshalb sind sämtliche Rücklagen, die den zur Sicherung der Förderpflicht erforderlichen Betrag übersteigen, unzulässig.
Was hier genossenschaftsrechtlich unzulässig erscheint, ist für Michael Pannen bilanzrechtlich geboten. Den Steuerfachmann vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen erreichen hin und wieder Fragen, ob stille Reserven gehoben werden könnten. Er verweist dann auf die Bilanzregeln des Handelsgesetzbuches HGB.
Zunächst muss man sagen, gibt es rechtlich keine Möglichkeit nach HGB zu Verkehrswerten zu bilanzieren. Diese gesetzliche Begrenzung mag verwundern, resultiert aber aus dem Gläubigerschutz und einer damit zusammenhängenden Ausschüttungssperre für nicht am Markt realisierte Wertsteigerungen.
Und was nicht realisiert wird, wird auch nicht offengelegt. Das beurteilen die Genossenschaftswissenschaftler Beutin und Klappstein so.
In der förderzweckfernen Überkapitalisierung einer Genossenschaft drückt sich grundsätzlich versäumte Mitgliederförderung aus.
Bauen, Mieten stabil halten, Dividenden erhöhen, das wäre Mitgliederförderung. Aber in Bad Homburg hat die Hochtaunusbau zwischen 1998 und 2015 gar nicht gebaut. Eine relativ lange Baupause für ihre 75-jährige Geschichte. Und obwohl nur weniger als die Hälfte der Genossen eine Genossenschaftswohnung haben und trotz der hohen stillen Reserven plant die Hochtaunusbau aktuell nur punktuelle Erweiterungen durch Zukauf oder Neubau. Kerngeschäft soll die Bestandsverwaltung bleiben. Stille Reserven heben, etwa durch Verkauf von Wohnungen an die Mieter oder an andere Genossenschaften, ist kein Thema. Sie auszuschütten erst recht nicht. Vielleicht braucht der Vorstand die stillen Reserven ja, wenn die energetische Sanierung künftig hohe Investitionen verlangt. Aber über stille Reserven, auch dies kein Einzelfall, wird bei der Hochtaunusbau einfach nicht mehr geredet. Genutzt werden sie nur in geringem Umfang. Nur dann, wenn die Genossenschaft auf eigenen Grundstücken verdichtet baut. Dann wird in den Mietpreis der Neubauten und Aufstockungen nicht der mittlerweile kümmerliche Anschaffungswert des Grundstücks einkalkuliert, sondern der sehr viel höhere Marktwert. Das führt zu steigenden Neubaumieten und der genossenschaftliche Urimpuls, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, der versandet.
Michael Braun war das, eine Wohnungsbaugenossenschaft mit dicken Reserven und wenig Bautätigkeit und Themenwechsel. Die Ukraine zählte vor dem russischen Angriffskrieg zu den wichtigsten Getreideexporteuren der Welt. Wegen Moskaus Blockade ukrainischer Häfen hängen aber Millionen Tonnen Getreide seit Monaten in Speichern und Silos fest. Getreide, das vom Welternährungsprogramm auch in die Hungerstaaten Afrikas geliefert werden sollte. Nun haben am Nachmittag Russland und die Ukraine mit den Vereinten Nationen und der Türkei eine Lösung für die Getreideausfuhr vereinbart. Die Frage an die Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt, was genau wurde vereinbart?
Es handelt sich um zwei getrennte Vereinbarungen. Einmal hat die Ukraine mit der Türkei und den Vereinten Nationen etwas unterzeichnet und dann Russland mit der Türkei und den Vereinten Nationen. Es geht dabei um die drei ukrainischen Seehäfen Odessa und die Nachbarhäfen Tschernomorsk und Juzhny. Alle drei Häfen befinden sich in ukrainisch kontrollierten Gebieten. Die anderen Häfen sind ja von Russland besetzt. Nun sollen Frachter durch Korridore fahren, durch sichere Korridore. Für sie werden Feuerpausen gelten. Es wird keine Begleitung von Kriegsschiffen geben und auch keine Präsenz russischer Schiffe in ukrainischen Häfen. Ein Koordinationszentrum wird in Istanbul liegen. Und es soll Kontrollen geben der Schiffe in türkischen Gewässern. Das Ganze ist vereinbart zunächst für 120 Tage. Die russische staatliche Nachrichtenagentur TASS berichtet von mindestens 25 Millionen Tonnen Getreide, das jetzt auf den Weg gebracht werden könne. Es ist aber unklar, wann das Ganze starten kann. Der türkische Präsident Erdogan sprach von den kommenden Tagen. UN-Generalsekretär Guterres hingegen von einigen Wochen.
Umsonst waren solche Übereinkünfte wahrscheinlich nicht zu haben. Was bekommt denn Russland im Gegenzug?
Da kann man nur spekulieren. Präsident Putin hatte in Teheran vor einigen Tagen gesagt, er erwarte Zugeständnisse beim Export von russischem Getreide und Dünger. Getreide war nie Gegenstand von Sanktionen, aber die Schiffe und die Versicherungen sind betroffen. Und da fällt auf, dass die EU gestern tatsächlich Präzisionen zu Sanktionen beschlossen hat, darunter genau das, Erleichterungen beim Export russischen Getreides und von Düngemitteln. Und dann sorgt noch ein weiterer Punkt für Spekulationen. In einer Presseerklärung der EU zu den Sanktionen war auch die Rede von der russischen Luftfahrt. Was genau da vereinbart wurde, ist unklar. Die russische Wirtschaftszeitung Kommersant schreibt, es dürften wieder Teile geliefert werden, die für die Flugsicherheit nötig seien. Damit nämlich hatte Russlands staatliche Airline Aeroflot massive Probleme. Und in Russland wurde sogar befürchtet, die russischen Flugzeuge müssten bald am Boden bleiben. Die EU hat diesen Bericht aber nicht bestätigt.
Nun wird es ja noch dauern, bis die ersten Schiffe mit Getreide an Bord auslaufen können. Parallel wurde ja an anderen Exportwegen gearbeitet. Wie ist da der Stand?
Da geht es zum einen um den Export über die Schiene. Das wurde ausgebaut, unter anderem mit Beteiligung der Deutschen Bahn. Und zum anderen werden die Binnenhäfen an der Donau stärker genutzt. So konnte der Export von Weizen aus der Ukraine im Juni um 22% gegenüber dem Mai gesteigert werden, ist aber immer noch um 44% niedriger als im Juni des Vorjahres. Das berichtet die Welt unter Berufung auf ukrainische Statistikbehörden. Außerdem soll die Ukraine ab August zusätzliche Silos Kilos erhalten. Das sind riesige Plastikbeutel, die jeweils 200 Tonnen Getreide fassen. Und das ist nötig, weil zur Ernte vom letzten Jahr die neue Ernte dazukommt und im Krieg bereits auch große Getreidespeicher vernichtet wurden.
Ist denn nun mit diesem Abkommen die befürchtete Hungerkrise vor allem in den afrikanischen Staaten gebannt?
Ja, das hängt sehr stark davon ab, wie diese Abkommen jetzt umgesetzt werden. Von Russland wissen wir, dass das Abkommen nicht unbedingt einhält, Stichwort Gazprom, aber auch politische Verträge. Und außerdem besteht natürlich die Gefahr von Provokationen. Es gibt zahlreiche russische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer. Da ist nicht ausgeschlossen, dass es zu Zwischenfällen kommt, beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Und der Berater des ukrainischen Präsidenten hat heute schon angekündigt, bei Provokationen werde umgehend militärisch geantwortet. Das wäre dann vermutlich das Ende der Getreideexporte auf dem Seeweg.
Danke, Deutschlandfunk. Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt war das. Im April machte Milliardärsexzentriker Elon Musk ein Kaufangebot für Twitter, die Kurznachrichtenplattform. Die Twitter-Community war hoch alarmiert. Dann zog Musk die Kaufofferte zurück. Auch nicht okay, denn nun soll er schuld sein an den mäßigen Quartalszahlen, die Twitter heute lieferte. Markus Schuler dazu.
Twitter hat Musk nun verklagt und will ihn dazu verpflichten, die Übernahme zum vereinbarten Preis von $54.20 je Aktie durchzuführen. Der Kurznachrichtendienst hat das zweite Quartal mit einem Verlust von $270 Millionen beendet. Noch vor einem Jahr hatte es mit $66 Millionen schwarze Zahlen geschrieben. Auch das Userwachstum hat sich verlangsamt. Twitter kommt jetzt auf 237,8 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das ist ein Plus von knapp 9 Millionen. Im ersten Quartal war das Angebot noch um 14 Millionen neue User gewachsen.
Markus Schuler war das. Nehmen wir Twitter mit zum Börsenberichterstatter zu Samir Ibrahim. Wie sahen die Kursreaktionen aus?
Ja, die Aktie aktuell moderat, 0,6% im Minus. Die Enttäuschung relativ groß, wenn man sich so ein bisschen hier umhört. Aber Anleger von Twitter sind ja bekanntlich, Sie hatten es erwähnt, ein bisschen Kummer gewohnt.
An Position 1 der Sendung war Juniper, die Rettungsaktion des Staates für den Gasimporteur. Auch um den Preis, dass die Kunden deutlich belastet werden. Aber den Anlegern hat wohl etwas anderes an dem Plan nicht gefallen.
Ja, das Ganze kommt ja als Pflichtwandelanleihe daher. Diese 8 Milliarden Euro, die die Bundesregierung da bereitstellt als Eigenkapital, die kommen ja als Anleihe. Und da muss man dann eben kurz erklären, eine Pflichtwandelanleihe bedeutet ja nichts anderes, dass hier spätestens zum Ende der Laufzeit alles in Aktien dann umgewandelt sein muss. Der Bund, der steigt also damit zum Spottpreis in das Unternehmen ein als Aktionär. Das schmeckt den Altaktionären natürlich gar nicht. Deshalb haben sie auch Reis ausgenommen. War insgesamt ein relativ hektischer Tag heute für diese Aktie. Zwischendurch gut 11% im Plus. Dann bis jetzt aktuell ein Minus von fast 30%. Das ist etwas, was man auch nicht jeden Tag an der Börse sieht.
Im Monatsbericht der Bundesbank heute erschienen ist zu lesen, dass die deutsche Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal stagniert haben dürfte. Das hat den Aktienmarkt aber nicht sehr gestört. Der DAX hat in dieser Woche deutlich zugelegt. Hat sich das zum Wochenende gehalten?
Ja, hat es. Denn das sind ja Daten der Bundesbank, die auch die Banken und die Handelshäuser hier haben. Rechnen können die auch und sind schon längst zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Jetzt ist es quasi amtlich. Die Zinsentscheidung von gestern, die ist jetzt inzwischen auch verdaut. Also man wendet sich hier den täglichen Horrornachrichten und den wenigen guten zu. Man hat allerdings in der Tat auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Der DAX jetzt aktuell noch leicht im Plus, 0,15%, steht damit bei 13.266 Punkten. Aber der Wochen-DAX insgesamt ein Plus von 3%.
Bei Twitter hatten wir gesprochen und auch über Juniper, andere Einzelwerte noch. Was hat denn, um zu den guten Nachrichten zu kommen, den Aktientag für Delivery Hero so enorm beflügelt?
Ein Plan, den die haben. Die haben ihre Strategie geändert. Bisher ist man immer nur gewachsen. Jetzt will man profitabel werden. Das finden Aktionäre natürlich toll. Der operative Gewinn im Bestellgeschäft, bisher sehr schwierig, der soll jetzt tatsächlich auch stattfinden. Bisher war man über eine schwarze Null sehr glücklich und die Reaktion am Aktienkurs deutlich. Ein Plus von 4,2%.
Und andere Richtung, was war falsch an den Papieren von Ceconomy, dem Mutterkonzern von Mediamarkt und Saturn?
Ja, da wurden konkret Zahlen vorgelegt. Schwaches Quartal, die Konsumlaune bekanntlich im Keller. Da sparen die Leute an Elektrogeräten. Hier ein Minus bei der Aktie von 23,4%, denn es wird so schnell nicht besser werden.
Dann gucken wir auf Euro-Anleihen und Goldpreis zum Schluss.
Die Umlauf-Rendite heute bei 0,94% von 1,15 gestern. Der Euro etwas stabilisiert, sagen wir mal, bei einem $1,0190, der Referenzkurs der EZB. Und der Goldpreis bei $1,732 feind uns.
Sabine Ibrahim war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach der Nachrichtenkultur heute mit Susanne Lurwig. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.